Es ist der 28. Dezember 2017 in Wichita. Die Weihnachtsfeiertage sind gerade vorbei und die Familie Finch hat es sich in ihrem neuen Haus gemütlich gemacht. Andrew hat zum Abendessen geladen. Er kocht gerade Spaghetti, deckt den Tisch und spielt an seinem Handy, als er von draußen quietschende Autoreifen hört von Wagen, die plötzlich vor seinem Haus parken. Scheinwerfer sind auf die Fenster und Eingangstür gerichtet und die Familie ist verwirrt, was draußen vor sich geht. Andrew geht zur Tür und will nachsehen, was los ist, als plötzlich ein Schuss fällt. Ein Schuss, der für immer das Leben einer ganzen Familie zerstören wird. Der Nervenkitzel. Am 30. September 2015 klingelt am frühen Nachmittag bei der Polizei in Glendale, Kalifornien, das Telefon. Ein junger Mann mit kindlicher Stimme ist am anderen Ende, der sich als Alex ausgibt. Er erzählt, dass er gerade mehrere Rucksäcke rund um das Gebäude des Nachrichtensenders KABC-TV verteilt hat. In wenigen Stunden wird dort alles in die Luft fliegen. Die Behörden sind alarmiert. Die Drohung wird sofort ernst genommen. Das gesamte Gebäude wird evakuiert. Der Nachrichtensender berichtet vom Rasen vor dem Gebäude von ihrer eigenen Bombendrohung. Hubschrauber sind im Einsatz und Spezialeinsatzkräfte suchen weiträumig das Gelände ab. Doch sie finden nichts. Die Drohung ist ein Fehlalarm. Gespannt verfolgt auch ein junger Mann die Berichterstattung über die Evakuierung des Nachrichtensenders. Der Anrufer Alex. Sein echter Name ist Tyler Barris. Er hat es schon oft gemacht. Meist hat er falsche Polizeieinsätze an Schulen verursacht. Solch Medieninteresse wie jetzt hat es noch nie gegeben. Doch es gefällt ihm. Es gibt ihm den Kick, den er schon lange sucht. Tyler Barris wächst bei seiner Großmutter Wendy in Los Angeles auf. Sein Vater ist gestorben, als er noch ein Kind war. Seine Mutter, die drogenabhängig ist, ist daraufhin weggezogen und hat ihren Sohn bei seiner Großmutter gelassen. Diese ist mit der Erziehung ihres Enkels oft überfordert. Ihr fällt es schwer, den rebellischen Teenager in einer Welt zu erziehen, die so anders ist als die, in der sie aufgewachsen ist. Tyler verbringt die meiste Zeit vor seiner Xbox, spielt stundenlang Halo und träumt davon, professioneller E-Sportler zu werden. Seine Großmutter kann mit dem Hobby ihres Enkels hingegen wenig anfangen. Die Halo-Online-Community ist es deshalb auch, die den größten Teil von Tylers Erziehung ausmacht und ihn sozialisiert. Beleidigungen, Beschimpfungen und ein rauer Umgangston sind normal in dem Kreis, mit dem Tyler spielt und er zum Großteil aus Jungs im Teenageralter besteht. Er kapselt sich immer mehr von seinen Freundschaften in der realen Welt ab. Seine besten Freunde sind nun die, mit denen Tyler täglich spielt und die er noch nie gesehen hat. Sie stacheln sich immer mehr zu Extremen auf. Das geht so weit, dass die Ereignisse aus der Online-Welt für ihre Mitspielenden bald reale Konsequenzen haben. Denn Swatting gehört für Tylers Freundeskreis zur Tagesordnung. Als Swatting werden falsche Notrufe bezeichnet, bei dem Großeinsätze der Polizei oder gar Spezialeinsätze wie dem SWAT bei Fremden ausgelöst werden sollen. Während zuerst fast nur Prominente von den falschen Polizeieinsätzen betroffen waren, beobachten sowohl die amerikanischen als auch die deutschen Behörden zunehmend, dass das Swatting bei Online-Spielen zunimmt. So wird sich beispielsweise für verlorene Spiele gerecht oder bei Streams dabei zugesehen, wie die Wohnung der Gegner gestürmt wird. Tyler Barris wird 2015 selbst Opfer von Swatting. Doch anstatt dass ihn der Einsatz einschüchtert, ist er gereizt davon, nur durch einen Anruf die komplette Macht über einen Menschen zu haben. Ich erinnere mich, wie der Hubschrauber etwa 5 Minuten lang über unserem Haus schwebte, bevor mir klar wurde, dass es ein Polizeihubschrauber war. Ich dachte nur, wie cool ist es, wenn ich das jedem, dem ich will, antun kann. Es hat mich einfach gereizt, über jemanden vollständig und anonym herrschen zu können und nicht erwischt zu werden. Tyler beginnt sich selbst, alles zu Swatting beizubringen. Das Einzige, was er wirklich kann, wie er selbst später über sich aussagt. Er schreibt dramatische Skripte für 911-Anrufe, denkt sich Szenarien aus, die einen Großeinsatz auslösen könnten, und beließ sich, wie er an temporäre Telefonnummern mit anderen Vorwahlen kommt. Die ersten Opfer seines Swattings sind meist Highschools und Colleges seiner Online-Freunde. Tyler will ihnen einen freien Tag schenken. Doch schnell ist er süchtig nach dem Nervenkitzel. In einem Interview sagt er, es war eine Art Online-Macht. Du weißt, dass du gegen das Gesetz verstößt. Du weißt, dass sie dich nicht finden können. Zu wissen, dass du gerade das SWAT-Team oder das Bombenkommando irgendwo hingeschickt hast und dass du das immer und immer wieder tun könntest. Doch mit jedem gelungenen Swatting wird Tyler übermütiger. Er prahlt auf seinen Twitter-Accounts, dass er jede Schule in den USA räumen lassen könnte, und er verlangt von seiner Großmutter, dass sie ihn Hackergott nennen soll. Das Verhältnis zwischen Tyler und seiner Großmutter Wendy ist in dieser Zeit angespannt. Sie hat Angst vor ihrem Enkel und weiß spätestens seit dem September 2015, dass Tyler unberechenbar ist. Am 29. September schaut sie Fernsehen. Es sind die Nachrichten von KABC-TV, als ihr Enkel reinkommt und sie fragt, ob sie es für möglich hält, dass er das gesamte Nachrichtenstudio räumen könnte. Als sie am nächsten Tag die Nachrichten sieht, weiß sie, dass Tyler seine Drohung wahrgemacht hat. Bereitwillig gesteht er seiner Großmutter die Tat, warnt sie aber davor, ihn zu verraten. Tyler würde sie sonst blutig prügeln und das Haus in die Luft jagen. Sie wendet sich trotzdem an die Polizei, die Tyler festnimmt. Erst während dieser Ermittlungen findet die Polizei heraus, dass er hinter mehr als 30 falschen Großeinsätzen steckt, die seit Monaten das Land beschäftigen. Tyler wird zu 2 Jahren Haft verurteilt. Doch das ist nicht das Ende des Swattings. Es ist der Beginn einer Tragödie, die Menschenleben kostet, eine Familie zerstört und eine ganze Stadt daran verzweifeln lässt, den Schuldigen hinter Gittern zu bringen. Casey gegen Shane. Am 20. Januar 2017 wird Tyler Barris vorzeitig wegen guter Führung aus der Haft entlassen. Seine Großmutter hat aus Angst vor ihrem Enkel mittlerweile eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen. Als er trotzdem vor ihrem Haus aufkreuzt, wird er erneut für kurze Zeit festgenommen. Als er wieder auf freiem Fuß ist, ist er wohnungslos und verbringt die meiste Zeit in öffentlichen Bibliotheken. Nicht um zu lesen, sondern um über das WLAN seine nächsten Swattings zu planen. Die Zeit in Haft hat ihn nicht rehabilitiert. Er ist süchtig nach dem Kick, nach der Macht, die er über andere Menschen haben kann, und danach die Polizei dafür zu seinem eigenen Spielball zu machen. Er beginnt, die Privatwohnung von Größen in der Halo-Community zu swatten. Er lässt ein Call-of-Duty-Turnier von der Polizei stürmen und lässt eine Kongressabstimmung in Washington zur Netzneutralität, die gespannt von der Online-Community verfolgt wird, wegen einer falschen Bombendrohung räumen. Auch eine bekannte kanadische Twitch-Streamerin wird Opfer von Tyler Barris. Am 22. Dezember 2017 ruft er die Polizei in ihrer Heimatstadt an, dass eine Geiselnahme in ihrem Haus stattfinden würde. Tyler zeigt sich danach auf Twitter enttäuscht. Die Streamerin hat den Stream beendet, als sie gemerkt hat, dass Polizei auf ihrem Grundstück ist. Er ist sauer darüber, dass er nicht live mit ansehen kann, was er zu verantworten hat, während sein Opfer die nächsten Monate immer wieder davon berichtet, dass sie seit dem Swatting in Angst lebt und schwer traumatisiert ist. Dadurch, dass sich Tyler öffentlich auf seinen Twitter-Accounts God, Tutor und Swatistic zu den Fake-Einsätzen bekennt und damit prahlt, der beste Swatter der USA zu sein, bekommt er viel Aufmerksamkeit innerhalb der Gaming-Community. Aufmerksamkeit, die er schnell zum Geschäftsmodell macht. Ihm erreichen immer wieder Anfragen von Gamern, die ihre Gegner von Tyler swatten lassen wollen. Bis zu $700 im Monat habe Tyler laut eigener Aussage dadurch verdient. Ende 2017 erreicht ihn eine Nachricht von Vaporizer. Hinter dem Profil verbirgt sich der 18-jährige, begeisterte Call-of-Duty-Spieler Casey Weiner aus Ohio. Er berichtet Tyler, dass er ihn kennt, weil Casey 10 Tage zuvor selbst geswattet wurde. Durch einen anderen Spieler, der Tyler beauftragt hatte. Nun will Casey den Spieß umdrehen und Tyler Swatting-Dienst in Anspruch nehmen, denn seit Tagen streitet er sich mit seinem Online-Freund Shane Gaskell. Grund für den Streit ist ein Call-of-Duty-Spiel, bei dem Shane aus Versehen Caseys Charakter getötet hat und Caseys Team deshalb eine Wette über $1,50 verloren hat. Für die Verlorenen 1,50 Dollar und den erbitterten Streit, den die beiden deshalb seit Tagen haben, will sich Casey mit einem gefakten Polizeieinsatz bei Shane rächen. Tyler nimmt den Auftrag an. Um mehr über sein nächstes Opfer zu erfahren, folgt er Shane auf Twitter, was dieser bemerkt. Er weiß, wer Swatistic ist, und er ahnt, was sein Freund Casey mit ihm vorhat. Shane versucht Tyler sogar zu provozieren und schreibt ihm am 28. Dezember 2017 mehrmals.
Bitte, versuch's doch. Ich warte, 1033 West McCormick Street in Wichita, Kansas. Ich werde dich kriegen und du landest für 5 Jahre im Gefängnis. Mein Kumpel Casey hat mir schon alle Beweise geschickt. Hey Bitch, red mit mir.
Von den Provokationen zeigt sich Tyler wenig beeindruckt. Statt Worte will er lieber Taten für sich sprechen lassen und noch nie war es für ihn so leicht, an die Adresse seines Opfers zu gelangen. Um 18.18 Uhr des 28. Dezember 2017 greift Tyler zu seinem Handy und wählt die Nummer der Polizei in Wichita.
Ja.
This is 911, what's going on?
I had an argument with my mom and dad.
Okay, what's your address? Hello?
Yeah, it's 1033 West McCormick Street.
Okay, tell me exactly what happened.
They were arguing and I shot him in the head and he's not breathing anymore.
Okay, do you have any weapons on you?
Yeah, I do.
What kind of weapons do you have?
A handgun.
What kind of handgun is it?
I don't know, it's my dad's.
What color is it?
It's black.
Where exactly are you at in the house?
By the closet.
Okay, what closet?
My mom's.
Where's that at in the house?
In her room. Which is where she's at, and my little brother.
You have a little brother?
Yeah.
Where exactly in the house, like, is this a one-story or two-story house?
It's one-story. I'm just pointing the gun at them, making sure they stay in the closet, my mom and my little brother.
Okay, is there any way you can put the gun up?
No. Are you guys sending someone over here? Because then I'm definitely not going to put it away. Thinking about, because I already poured gasoline all over the house, I might just set it on fire.
Okay, well, we don't need to do that, okay?
Tylers Arbeit, für die ihn Casey engagiert hat und zu der ihn Shane noch angestachelt hat, ist getan. Bis später an diesem Abend sein Handy klingelt. Shane schreibt ihm auf Twitter. Schreib mir so schnell wie möglich. Bitte, es ist verdammt wichtig. Was willst du? Ich, du und Vaporizer, wir müssen alles löschen. Das ist jetzt ein Mordfall. Familie Finch. Das Leben für die Familie Finch war nie leicht. Lisa Finch muss ihre Kinder allein großziehen. Der leibliche Vater und ihr Ex-Mann wurde in seine Heimat Mexiko abgeschoben und das Geld bei den Finchs ist immer knapp. Lisa kann aufgrund schwerer psychischer Traumata, ausgelöst durch Missbrauch in ihrer eigenen Kindheit, nicht arbeiten. Zudem leidet sie an Diabetes und Bluthochdruck. 2001 ereilt die Familie ein weiterer Schicksalsschlag. Lisas älteste Tochter stirbt mit gerade einmal 20 Jahren bei einem Autounfall und hinterlässt 2 Kleinkinder. Auch wenn Lisa selbst Schwierigkeiten hat, steht es für sie außer Frage, die beiden Kinder ihrer verstorbenen Tochter aufzunehmen. Besonders auf ihren Sohn Andrew kann sie sich verlassen. Auch wenn dieser zu diesem Zeitpunkt selbst noch ein Teenager ist, übernimmt er zusammen mit seiner Mutter die Erziehung seiner Nichte Adelina und seines Neffen Francis. Die drei wachsen gemeinsam auf. Andrew ist für sie wie ein Bruder und Vater in einem und der wichtigste Mensch in ihrem Leben, der die beiden in allem unterstützt und immer für sie da ist. Lisa beschreibt ihren Sohn als einen Menschen, für den das Wohl anderer stets an erster Stelle steht und er seine eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellt, auch wenn das seinem eigenen Glück im Weg steht. Nach der Schule schreibt sich Andrew an einer technischen Hochschule ein. Doch die Erziehung seiner Nichte Adelina und seines Neffen Francis nimmt viel Zeit in Anspruch, weshalb er das Studium abbricht. Seine Mutter ermutigt ihn, ein Grafikdesignstudium zu beginnen, da er künstlerisch begabt ist und sein großes Hobby Zeichnen ist. Doch auch diese Idee muss er verwerfen, als er erfährt, dass seine Freundin schwanger ist und er nun vor dem finanziellen Druck steht, seine Familie mit Gelegenheitsjobs zu versorgen. Die Tragödie. Im Jahr 2017 blickt Andrew Finch zum ersten Mal glücklich in die Zukunft. Er hat genug Geld gespart, um ein Haus zu kaufen, in dem nicht nur seine eigene Familie, sondern auch seine Mutter Lisa sowie Adelina und Francis leben können. Außerdem will der 28-Jährige sich zum Tätowierer ausbilden lassen und sich den Traum vom eigenen Tattoo-Studio erfüllen, um seiner Leidenschaft für Kunst nachzugehen. Am 28. Dezember 2017 sitzen Lisa, Adelina und Andrew zusammen mit einem Freund in ihrem neuen Zuhause, in das sie vor wenigen Monaten gezogen sind. Die Weihnachtsfeiertage liegen gerade hinter ihnen. Es ist ausgelassene Stimmung und Andrew hat für alle gekocht. Um 18.27 Uhr bemerken sie, dass plötzlich zahlreiche Autos vor ihr Haus fahren. Es sind Polizeiautos. Es ist Tumult draußen und Scheinwerfer sind auf das Haus der Finchs gerichtet. Die Familie weiß nicht, was los ist und Andrew will nachsehen gehen. Er tritt auf die Veranda, hält sich die Hand vor die Augen, um nicht geblendet zu werden und um zu sehen, was draußen vor sich geht. 7 Sekunden steht er vor der Tür. 7 Sekunden, in denen er nicht begreift, warum die Polizei sein Haus umstellt hat. 7 Sekunden, in denen ihm niemand sagt, dass angeblich eine Geiselnahme in dem Haus stattfindet, in dem seine Familie gerade gemütlich beim Abendessen zusammensitzt. 7 Sekunden, in denen er nicht einmal registriert, dass Einsatzkräfte mit gezogenen Waffen auf ihn zielen. Und nach 7 Sekunden schießen. Andrew Finch bricht schwer verletzt im Türrahmen seines Hauses zusammen. Panik bricht beim Rest der Familie Finch im Inneren des Hauses aus. Sie wissen nicht, warum die Polizei in ihr Haus stürmt und jeden von ihnen festnimmt. Auch die anwesenden Einsatzkräfte sind verwirrt. Sie finden keinen bewaffneten Mann, keine Geiseln in einem Schrank und keinen erstochenen Vater, wie der Anrufer am Telefon es ihnen gesagt hat. Erst im Nachhinein fällt ihnen außerdem etwas auf. Während des Einsatzes und während Andrew Finch bereits schwer verletzt auf dem Boden liegt, telefoniert der vermeintliche Geiselnehmer immer noch mit der Polizeistelle. Aber vor Ort finden sie niemanden, der gerade telefoniert. Doch anstatt diese Ungereimtheiten sofort aufzuklären, werden Lisa und Adelina Finch festgenommen und aufs Polizeirevier gebracht. Während sie in Handschellen abgeführt werden, müssen sie über den schwer verletzten und stark blutenden Andrew steigen, der vor Schmerzen schreit und um Luft ringt. Niemand der Einsatzkräfte kümmert sich um den Mann, den sie gerade nach 7 Sekunden grundlos und ohne Schussankündigung niedergeschossen haben, der unbewaffnet vor seine Tür getreten ist und nicht einmal registrieren konnte, was vor sich geht. Erst nach 15 bis 20 Minuten werden die Rettungskräfte von der Polizei zu Andrew Finch gelassen. Doch die Hilfe kommt viel zu spät. Er erliegt seiner Schussverletzung. Vom Tod erfahren Adelina und Lisa erst im Verhörraum bei der Polizei. Niemand hat sie zu Andrew gelassen. Und für die Einsatzkräfte ist es wichtiger zu ermitteln, was passiert ist, als den Trauernden ihren Wunsch zu erfüllen. Mittlerweile weiß auch die Polizei, dass es ein Scherzanruf gewesen sein muss. Eine gefakte Geiselnahme, die in einer grausamen Tragödie geendet ist. Doch die Ermittlerinnen stehen vor einem Problem. Sie wissen nicht, warum die Familie Finch geswattet wurde. Immer wieder müssen sich die Angehörigen den Fragen stellen, ob sie Feinde haben und ob jemand so viel Hass gegen sie hat, was sie alles nur verneinen können. Erst nach und nach kommt heraus, was sich wirklich ereignet hat, wieso die Familie geswattet wurde und wer hinter dem tödlichen Einsatz steckt. Tyler Barris. Er steht auf seinem Twitter-Account zu dem Vorfall und für Aufmerksamkeit ist er sogar bereit, ein Live-Interview mit einem YouTuber zu führen. Stunden nach dem Interview wird Tyler Barris in einer öffentlichen Bibliothek verhaftet. Die Polizei verkündet stolz ihren schnellen Ermittlungserfolg. Auf Twitter werden hingegen kritische Stimmen laut. Seit Wochen wird die Polizei immer wieder darauf hingewiesen, dass hinter den Swattings der letzten Wochen, die Schlagzeilen gemacht haben, Tyler Barrow steckt. Doch niemand scheint die Meldung ernst genommen zu haben, die den Tod von Andrew Finch hätten verändern können. Erst in seinen Vernehmungen mit der Polizei wird den Ermittlern bewusst, dass dieser Fall des Swattings vielschichtiger ist, als sie es erst angenommen haben. Tyler hat die Familie nicht zufällig gewählt, weil sie zuerst angenommen haben. Er wurde von Casey Weiner beauftragt, seinen Freund Shane Gaskill zu swatten. Doch warum fand der Einsatz dann nicht bei Shanes Familie statt? Erst die Privatnachrichten zwischen Tyler, Casey und Shane zeigen das Ausmaß der grausamen Tragödie. Shane hat Tyler seine alte Adresse geschickt. In der 1033 West McCormick Street in Wichita hatte die Familie Gaskill bis vor wenigen Monaten gewohnt. Aus Angst, dass Tyler seine Drohung wahrmacht, hat er ihm die Adresse gegeben, ohne zu wissen, dass dort nun die Familie Finch eingezogen war und welche schwerwiegenden Folgen das haben wird. Und das alles nur wegen eines Streits zwischen Casey und Shane, wegen eines Online-Spiels um $1,50 Wetteinsatz. Das Medieninteresse ist groß, als am 23. Mai 2018 Anklage gegen Tyler Barris, Casey Weiner und Shane Gaskill erhoben wird. International wird über das Wichita-Swatting berichtet, das einen Präzedenzfall geschaffen hat. Das erste Swatting mit Todesfolge, was nun die Behörden der ganzen Welt wachgerüttelt hat, die Drahtzieher hinter gefakten Einsätzen stärker zu verfolgen. Doch die Staatsanwaltschaft steht zugleich vor einem Problem. Es hat noch nie solch einen Fall gegeben. Zuerst steht die Überlegung im Raum, den 28-jährigen Tyler Barris wegen Mordes anzuklagen. Doch er hat niemanden getötet. Schließlich kann die Staatsanwaltschaft eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen ihn durchbringen. Hinzu kommen mehr als 30 weitere Anklagepunkte, darunter unter anderem seine vorherigen Swatting-Einsätze, Cyberstalking mit Todesfolge, Drohungen und Behinderung der Justiz. Am Ende des Prozesses, im Jahr 2019, wird Tyler Barris zu 20 Jahren Haft verurteilt. Seine lange Haftstrafe soll vor allem andere abschrecken, dass der kurze Nervenkitzel durch Swatting auch für sie ernstzunehmende Folgen hat. Auch gegen Casey Weiner und Shane Gaskill wird wegen Cyberbetrugs und Behinderung der Justizanklage erhoben. Im April 2019 bekennt sich Casey schuldig. Er wird zu 15 Monaten Haft und 2 Jahren Bewährung verurteilt, in der ihm der Zugang zu Computerspielen verboten ist. Seit November 2020 ist er wieder auf freiem Fuß. Auch Shane Gaskill hat sich schuldig bekannt und im September 2022 eine Haftstrafe von 18 Monaten bekommen. Andrews Mutter Lisa sind die Strafen von Tyler, Shane und Casey egal. Sie gibt den drei nur eine Teilschuld, dass ihr Sohn nicht mehr am Leben ist. Bereits Tyler Barris hat kurz vor seiner Verhaftung in einem Tweet einen Aspekt angesprochen, dem die Familie Finch zustimmen muss. Ich habe niemanden getötet. Ich habe die Waffe nicht abgefeuert. Nicht Tyler, Casey oder Shane haben Andrew getötet. Nur ein Mann hat die Waffe nach 7 Sekunden auf einen unbewaffneten, überraschten Mann abgefeuert, ohne zu wissen, ob er vielleicht selbst eine Geisel sein könnte. Justin Rapp, der Polizist, der bis heute straffrei für den Mord an Andrew Finch davongekommen ist. Ein Mörder. 3 Tote. Als Lisa Finch vom Tod ihres Sohnes erfährt, bricht sie vor Trauer nicht zusammen. Sie ist wütend. Für sie markiert der Todestag von Andrew das Ende ihres alten Lebens und der Beginn ihres persönlichen Kampfes gegen die Behörden, die schützend ihre Hand über den Polizisten legen, der ihre Familie zerstört hat. Sie will alles dafür tun, dass Andrew Gerechtigkeit erfährt und der Mann vor Gericht gestellt wird, der den tödlichen Schuss abgefeuert hat. Das Wichita Police Department verweigert der Familie und der Öffentlichkeit allerdings zunächst die Herausgabe der Identität des Officers, der geschossen hat. Doch der öffentliche Druck ist groß. Familie Finch bekommt die Hilfe eines prominenten Anwalts. Die Presse berichtet zahlreich über das Vorgehen der Polizei in Wichita und in der Gemeinde werden Stimmen laut, die eine Aufklärung und Konsequenzen von der Polizei fordern. Schließlich sickert aus internen Kreisen der Polizei der Name des Polizisten durch, sowie das Polizeivideo des Einsatzes. Der Mann, der geschossen hat, ist Justin Rapp, ein ehemaliger Soldat, der bereits durch mehrere Delikte von Polizeigewalt und Übergriffigkeiten auffällig geworden ist. Aus seinem gewaltbereiten Vorgehen im Dienst macht er nicht einmal ein Geheimnis, sondern präsentiert sich stattdessen stolz als harter Officer in einer Reality-TV-Sendung, die Polizei bei der Arbeit begleitet. Geleakte interne Chats zeigen außerdem, dass er Rassist und Sexist ist, der es befürwortet, dass während Polizeieinsätzen Menschen erschossen werden, die es laut seinem Weltbild verdient hätten. Dass Justin Rapp als Schütze identifiziert wurde, wirft allerdings auch weitere Fragen in Bezug der Arbeit der Wichita Police auf. Denn Justin Rapp ist lediglich normaler Streifenpolizist und gehört weder einer Spezialeinheit noch dem SWAT an. Er hätte gar keine Befugnis gehabt, bei diesem Einsatz dabei zu sein, geschweige denn zu schießen. Stattdessen kommt heraus, dass das Wichita Police Department, anstatt geschultem Personal zur vermeintlichen Geiselnahme, jede Streife in der Nähe zum Haus der Familie Finch geschickt hat, die nicht auf die Spezialeinsatzkräfte gewartet haben, sondern eigenständig entschieden haben, das Haus zu stürmen. Die Behörden von Wichita sehen im Vorgehen von Justin Rapp und der Polizei allerdings keine Fehler. Trotz des öffentlichen Drucks gibt die Staatsanwaltschaft im April 2018 bekannt, dass es keine strafrechtlichen Konsequenzen für Officer Rapp geben wird. Lisa Finch und die zahlreichen Menschen, die sie mittlerweile unterstützen, macht diese Nachricht nur noch wütender. In Wichita finden Proteste gegen die Polizei statt. Überall in der Stadt tauchen plötzlich Plakate und Flyer auf, die die Verhaftung von Justin Rapp fordern. Und in den wöchentlichen Stadtratssitzungen fordern immer mehr wütende Menschen, dass die Tötung von Andrew Finch Folgen haben muss. Lisas politisches Engagement hat mittlerweile weite Kreise gezogen und sie hat erfolgreich eine Gesetzesänderung in Kansas durchgebracht. Den Andrew Finch Act, laut dem Swatting nun mit bis zu 40 Jahren Haft bestraft werden kann. Doch es ist nicht das Swatting, was im Mittelpunkt ihres Aktivismus steht. Es ist die Polizeigewalt, die ihren Sohn tötete und gegen die sie kämpfen will. Lisa Finch ist in den USA mittlerweile zum Sprachrohr von Müttern geworden, die ihre Kinder durch Polizeigewalt verloren haben. Seit 2019 führt Lisa den Kampf um Gerechtigkeit, allerdings nicht mehr nur für Andrew. Andrews Nichte Adelina hat die tödliche Tragödie besonders schwer getroffen. Sie war dabei, als die Polizei ihr Haus stürmte. Sie musste mit ansehen, wie der Mann, der für sie ein Vater und Bruder war, niedergeschossen wurde. Ihr wurde verwehrt, Andrew zu helfen. Und sie musste über seinen leblosen Körper steigen, als sie in Handschellen aus dem Haus gebracht wurde. Adelina plagt täglich diese Bilder. Sie leidet unter Flashbacks, kann nicht alleine sein und nachts schreckt sie von Albträumen hoch. Nach außen hin versucht sie stark zu sein für ihre Familie und sich trotz des traumatischen Vorfalls ein Leben aufzubauen. Sie macht ihren Highschool-Abschluss, hat Spaß mit ihren Freundinnen und zieht mit ihrem Freund Jeremy, der sie durch die schwere Zeit begleitet, in eine gemeinsame Wohnung. Doch im Inneren der 18-Jährigen sieht es ganz anders aus. Täglich quält sie der Tod von Andrew. Bis zum 11. Januar 2019. An diesem Tag nimmt sich Adelina Finch das Leben. Ihr Freund Jeremy findet seine Freundin tot in der gemeinsamen Wohnung vor. Er weiß nicht mehr, wie er weitermachen soll. Auch er begeht wenige Tage später im Alter von 20 Jahren Suizid. Justin Rapp hat nicht nur Andrew getötet. Er hat das Leben zweier junger Menschen so sehr zerstört, dass sie keinen Ausweg mehr gesehen haben. Aus einem Opfer der Polizeigewalt sind drei geworden. Im Sommer 2022 gibt es den ersten Lichtblick für die Familie Finch. Das Berufungsgericht hat entschieden, dass die Immunität von Justin Rapp bei einer Zivilklage aufgehoben werden kann und er für $25 Millionen Schadensersatz für Andrews Kinder angeklagt werden darf. Der Familie geht es jedoch nicht um das Geld. Die Zivilklage ist ihre einzige Chance, dass Ermittlungen im Fall durchgeführt werden, deren Ergebnisse im bevorstehenden Zivilprozess doch noch dazu führen könnten, dass Justin Rapp auch strafrechtliche Konsequenzen drohen. Am 5. Jahrestag, dem 28. Dezember 2022, an dem sie einen Sarg mit Blumen vor ihrem Haus aufgebahrt haben, zeigt sich die Familie Fincher mutig, dass das Berufungsgericht zu ihren Gunsten entschieden hat. Lisa Finch sagt in einem Interview: "Ich hoffe, dass die Entscheidung bewirkt, dass wir endlich trauern können, ohne uns um die ganze Politik im Hintergrund zu kümmern. Ich hoffe, es wird der Stadt eine Lehre sein, dass sie damit nicht davonkommen." Das Wichita Police Department hat ihre eigene Antwort auf den bevorstehenden Zivilprozess gegen einen ihrer Officer. Kurz nach Bekanntwerden, dass sich Justin Rapp doch noch vor dem Zivilgericht verantworten muss, haben sie ihn befördert.